ARD. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
Am Wochenende ist der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl Matthias Ecke in Dresden brutal niedergeschlagen worden, als er im Wahlkampf unterwegs war. Inzwischen hat die Polizei 4 Tatverdächtige festgenommen. Mindestens einen von ihnen ordnet das LKA Sachsen dem rechten Spektrum zu. Angriffe auf Politiker nehmen in den letzten Jahren deutlich zu. Und mit der bevorstehenden Europawahl sind Wahlkämpfer besonders gefährdet. Darüber sprechen wir heute in unserem BR24 Thema des Tages. Ich bin Stefan Einöder. Der Angriff auf Matthias Ecke sei ein Angriff auf die Demokratie, so hatten es verschiedene Politiker am Wochenende formuliert. Doch was konkret wollen sie jetzt tun? Härtere Strafen? Mehr Polizei? Darüber debattiert jetzt die Politik, berichtet Birte Sönnigsen aus Berlin.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hat die Angriffe auf SPD- und Grünen-Politiker klar verurteilt.
Es gibt erstens keine Rechtfertigung für Gewalt und Leute, die zu so etwas neigen, die sind auch diejenigen, die auch vor anderen Taten nicht zurückschrecken. Mich erinnert das in der Tat an die dunkelsten Zeiten unseres Landes, dass eine freie Wahlkampfführung nicht mehr möglich ist.
Kretschmer fordert härtere Strafen, egal ob es sich um Angriffe gegen Politiker oder Bürgerinnen handelt. Morgen gibt es ein Sondertreffen der Innenminister von Bund und Ländern. Sie wollen darüber beraten, was nach den Angriffen zu tun ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert mehr Polizei in der Nähe von Wahlkampfständen und bei Veranstaltungen. Sie sagt, der Rechtsstaat müsse klare Kante zeigen und sehr schnell und hart reagieren. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und Vizepräsidentin des Bundestages will, dass sich die Innenminister damit befassen, wie Wahlkämpfe und andere Veranstaltungen besser abgesichert werden können. Vor allem auch auf dem Land. Übergriffe gehören für alle Parteien zum Alltag. Zahlen des Bundestages aus dem letzten Jahr zeigen, dass vor allem die Grünen Ziel von Attacken geworden sind. Mehr als 1200 Angriffe richteten sich gegen sie. Die AfD war in rund 480, die SPD in rund 420 Fällen betroffen. Zahlen aus diesem Jahr gibt es noch nicht, aber immer wieder wird von Angriffen und Bedrohungen berichtet. Der prominenteste Fall betraf Vizekanzler Robert Habeck. Er wurde im Januar von Demonstrierenden daran gehindert, eine Urlaubsfähre zu verlassen. Rechtsradikale sollen dazu aufgerufen haben.
Wir sagen immer, wir machen weiter und wir lassen uns nicht einschüchtern. Aber natürlich passiert etwas, wenn man angegriffen wird, wenn man mit Gewaltbedrohung leben muss. Natürlich schüchtert das einen an.
Es sind längst nicht nur Spitzenpolitiker von Angriffen und Anfeindungen betroffen. Im Februar wurde das Haus eines thüringischen SPD-Kommunalpolitikers in Brand gesetzt. Immer wieder werden Wahlkreisbüros attackiert. Bei einer Veranstaltung der AfD in Thüringen wurden die Schlösser der Eingangstüren verklebt. Auch Justizminister Marco Buschmann von der FDP will diese Menschen besser schützen. Dabei geht es ihm nicht darum, das Strafrecht zu verschärfen, sondern bestehende Gesetze konsequenter anzuwenden, um die Demokratie zu schützen.
Der Angriff auf den SPD-Politiker Ecke ist also längst kein Einzelfall mehr. Doch warum kommt es zu solchen Attacken? Ist das reine Lust an der Gewalt oder steckt da eine tiefere politische Motivation hinter? Darüber hat mein Kollege Veit Schmelter mit Jasmin Riedl von der Universität der Bundeswehr in München gesprochen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft und forscht zu Parteien und innerer Sicherheit.
Frau Riedl, Bedrohung, Nötigung, Beleidigung. Mit all dem müssen Politikerinnen und Politiker, ob auf Bundes- oder kommunaler Ebene, ja längst umgehen. Ist der direkte körperliche Angriff, wie wir es jetzt bei Matthias Ecke erlebt haben, eine neue Dimension der Gewalt?
Also es ist zumindest eine außerordentlich harte Dimension und Äußerung von Gewalt. Es ist keine symbolische, sondern physische Gewalt. Wenn man jetzt sagt, das sei was völlig Neues und das gibt es eigentlich so sonst gar nicht, dann ignoriert man, was in Teilen Deutschlands auf kommunaler Ebene, insbesondere in den Ostländern auf kommunaler Ebene, durchaus üblicher ist. Es sollte nicht normal sein, aber es ist in gewisser Weise erwartbar, dass Politikerinnen und Politiker angegangen werden.
Jetzt haben Sie gesagt, besonders in den Ostländern. Was machten denn die Ostländer so besonders, was das Thema Gewalt gegenüber Kommunalpolitiker angeht?
Autoritäre Einstellungen sind dort stärker verbreitet und zu autoritären Einstellungen gehört etwas, das nennt sich autoritäre Aggression. Und autoritäre Aggression heißt Aggression gegen die anderen, alle die, die eine andere Einstellung und Position haben. Und das wird auch mit Gewalt beantwortet.
Jetzt haben Sie ein Motiv, was hinter so einer Tat stecken könnte, schon angesprochen. Was können denn weitere Motive sein? Also warum machen Menschen sowas?
Ich würde es vielleicht versuchen, ein bisschen größer so das Bild zu sehen. Das eine ist, dass wir eine Verrohung, eine Zuspitzung des gesellschaftlichen, aber auch politischen Diskurses sehen. Und dass auch bei gemäßigten, demokratischeren Akteuren in der Gesellschaft, aber auch in der Politik schon auch durchaus härter gestänkert wird, ja, sprachlich aber vor allen Dingen. Und Parteien oder politischen Akteuren, die das so nicht mitmachen wollen oder die auch angegriffen werden, denen wird dann auch mal Mimosenhaftigkeit vorgeworfen. Und es verschiebt auch schlichtweg ein bisschen den Raum dessen, was ist sagbar und was ist auch machbar. Und darin würde ich schon auch mit einer der Gründe dafür sehen.
Jetzt fällt bei der Tat vom Wochenende auf, dass die mutmaßlichen Täter besonders jung sind, zwischen 17 und 18 Jahren. Wie erklären Sie sich das?
Es ist zunächst mal so, dass jüngere Menschen per se ein bisschen dazu neigen, ich sag mal, enthusiastischer zu sein in ihren Einstellungen und in ihren Verhaltensweisen. Und das muss dann gar nicht per se sein, dass das aggressives Verhalten ist, sondern die sind auch, sagen, bereitwilliger in ihren politischen Äußerungen konkreter oder ein bisschen drastischer zu sein. Dass das jetzt in diesem Fall besonders junge Leute waren, die nicht mal volljährig sind, dem würde ich jetzt an der Stelle gar nicht so enorm viel Bedeutung beimessen. Denn man kann schon sagen, dass eine Tendenz für aggressives Verhalten ist, und das ist ja jetzt, um das es geht, es geht ja um tatsächliche physische Gewalt, dass das etwas ist, was bei Männern stärker ausgeprägt ist, bei jüngeren bzw. mittleren Alterskohorten.
Richtet sich also so eine Art Gewalt dann auch gegen, ich sag's jetzt mal platt, die da oben, die Bundesregierung, die Landesregierung, und weniger gegen die einzelne Person, also dass diese einzelne Person nur ein Stellvertreter der Politik ist?
Also wenn es um Angriffe im kommunalen Raum geht, also wir kennen das ja beispielsweise auch, das Haus von einem Lokalpolitiker wurde angezündet in Thüringen. Da geht es dann um konkrete Politiker, die aber selbstverständlich auch für eine Partei stehen. In dem Fall, was ich jetzt gerade genannt habe, war es auch ein SPD-Politiker. Wenn es um Europaabgeordneten geht, da würde ich schon sagen, dass der schlichtweg dann Stellvertreter ist für die da oben, für die Bundesregierung, in dem Fall die Bundesregierung, in anderen Fällen dann vielleicht auch Landesregierungen. Das ist immer, kommt immer so ein bisschen schon auch auf den Kontext an. Es kann die konkrete Person betreffen, aber es hat immer auch was mit der Parteifarbe zu tun.
Jetzt kommen aus der Politik Forderungen nach mehr Sicherheit, mehr Polizei, härtere Strafen. Reicht das aus?
Mein Argument ist im Wesentlichen, wenn man die Kommunen vergisst, vergisst man die Demokratie. Ich denke, da ist recht viel Wahrheit drin. Man darf den kommunalen Raum, und der wird in Teilen einfach freigegeben für bestimmte Kräfte, die außerhalb des demokratischen Konsens liegen. Und das darf man einfach nicht machen. Und das ist unabhängig von Polizeipräsenz zum Beispiel. Ein ganz wesentlicher Punkt ist am Diskurs teilhaben, sich aktiv sozusagen einbringen, auch schauen, dass parteiliches Personal in Ortsverbänden auch entsprechend vertreten ist, oder ganz simple Sachen, dass man eben zu Stadtteilveranstaltungen geht, wenn es um Städte geht, oder dass man zum Dorffest geht, wenn es ums Dorf geht. Die Demokratie muss ja gepflegt werden, und das beginnt tatsächlich im ganz Kleinen, im ganz Alltäglichen, im Gespräch, ganz einfach.
Den öffentlichen Raum, ob Stadtteilversammlung oder Dorffest, nicht den radikalen und gewaltbereiten Kräften überlassen. Das sagt Jasmin Riedel, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München, zur ansteigenden Gewalt gegenüber Politikern. Und das war unser BR24-Thema des Tages.
Wie in der inneren Medizin sagen, 60 ist das neue 40.
Was möchte ich denn eigentlich? Was sind meine Träume? Gibt es da noch was, was gelebt werden will?
Hallo, ich bin Matthias Bongardt und lade herzlich ein, unseren neuen Podcast zu hören. Der heißt Immer frei. So geht Rente. Darin soll alles vorkommen, was man zum Thema Rente wissen und bedenken sollte. Reicht die Rente? Bin ich jetzt alt? Abschiedsfeier, ja oder nein? Wie kann Partnerschaft weiter funktionieren, wenn man sich den ganzen Tag auf der Pelle hängt? Und ist beige eine Farbe oder eine Diagnose? Über alles zu diesem großen Feld Ruhestand spreche ich mit Menschen, die das Leben nach der Arbeit kennen oder seit Jahren dazu schreiben, forschen und Erfahrungen gesammelt haben. Und sie geben uns jede Menge Tipps, versprochen, für die so oft unvorbereitetste und vielleicht auch spannendste Lebensphase überhaupt. Ich freue mich auf die Gäste und auf Sie. Immer frei, so geht Rente. Jeden Mittwoch mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.